36 Jahren. Es war vor den Sommerferien 1983. In dieser Zeit studierte ich in Bonn und das Semester neigte sich dem Ende zu. Ich wusste zu dieser Zeit noch nichts, was ich in den Ferien dann tun würde. Davor, in den Jahren, hatte ich immer einen Ferienjob angenommen, um mir etwas Geld dazu zu verdienen, aber das war in diesem Jahr nicht mehr nötig. Eigentlich hatte ich Lust, einmal richtig Urlaub zu machen, aber ich hatte keine Ahnung, wohin und mit wem. Da fiel mir bei einem Mittagessen in der Mensa ein Flugblatt in die Hände von einer christlichen Studentengruppe. Und die warb in dem Flugblatt für eine Freizeit in Norwegen. Und Norwegen wollte ich sowieso schon immer mal besuchen. Also war ich interessiert und ich entschloss mich, mich bei den Kontakten und der Adresse von diesem Flugblatt mal zu melden. Dieser Urlaub hat mein Leben verändert. Grundlegend. Ich lernte nicht nur sehr viele Leute kennen, die ich teilweise auch noch heute im Kontakt habe. Ich lernte auch zum ersten Mal in meinem Leben ernsthaft und grundlegend Gott kennen. Und nach einigen Monaten nach dieser Freizeit, in der ich gesucht habe und der ich gefragt habe, der ich geforscht habe, die geprägt waren von scheinbar zufälligen Begegnungen und Ereignissen, zog ich die Konsequenzen und bekannte mich zu meinem Christsein. Einige Menschen, die mich vorher gekannt haben, bescheinigten mir danach einige Male, dass ich mich sehr merkbar verändert hatte. Ich war ein anderer, ein neuer Mensch geworden. Wenn man mich fragt, was denn eigentlich anders geworden ist damals, dann ist das gar nicht so leicht zu beschreiben. Denn gleichzeitig war ich auch noch derselbe wie vorher. Es ist nicht so, dass ich vorher ein großer Sünder gewesen wäre. Ich war eigentlich immer ziemlich brav gewesen. Also da hat sich nicht so viel verändert. Das, was ich vorher gemocht hatte, mochte ich auch hinterher noch. Meine politischen Ansichten waren immer noch die gleichen wie vorher und mein Geschmack hatte sich auch nicht verändert. Ich hatte einige Fragen zu Gott beantwortet zu bekommen, aber das schien irgendwie alles gewesen zu sein. Nein, all diese Dinge hatten sich gar nicht verändert. In dieser Hinsicht war ich auch noch derselbe. Also was hatte sich denn verändert? Das zu beschreiben fällt mir immer noch schwer, auch heute noch. Denn es hat mit dem zu tun, worauf ein Mensch sein Leben baut, auf die Grundlage. Vorher war ich irgendwie sehr ängstlich gewesen. Ich war unsicher gewesen, scheu Menschen gegenüber. Ich war sehr vorsichtig gewesen und war nicht bereit gewesen, vertraute Gewohnheiten oder Verhaltensweisen zu ändern. Danach war ich offener, bereiter auf Menschen zuzugehen, bereit auch mal was auszuprobieren. Ich war selbstbewusster geworden. Ich wurde zu dem, als den er mich heute kennt. Warum waren diese ganzen Veränderungen aufgetreten? Was war der Hintergrund? Was war die Basis? Genau um diese Frage geht es in dem heutigen Sonntag und in dem heutigen Predigttext. Der Text steht im Brief, ersten Brief des Petrus, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. In seinem großen Erbarmen hat er uns neues Leben geschenkt. Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. Und so erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar werden wird. Darüber freut ihr euch von ganzem Herzen, auch wenn ihr jetzt noch eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Ihr habt ihn nie gesehen und liebt ihn doch. Ihr glaubt an ihn, obwohl ihr ihn auch jetzt nicht sehen könnt. Und eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos. Denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Der erste Petrusbrief wurde, wenn der Verfasser wirklich Petrus selber war, so gegen 60 nach Christus geschrieben und richtet sich an die Gemeinden in Kleinasien. Sein Anliegen war ganz allgemein: Seelsorge. Er sollte die Christen an die Basis ihres Glaubens erinnern und an das, was an Verhalten daraus folgt. So beschäftigen sich weite Teile des Briefes mit den normalen gesellschaftlichen Situationen, wie zum Beispiel dem Leben als Sklave oder dem Leben in der Familie und wie die christliche Einstellung in diesen Situationen ist. Auch die zunehmende Verfolgung der christlichen Gemeinden wird angesprochen, in der sich der Glauben der Gemeinden bewähren musste. Unser Text am Beginn des Petrusbriefes spricht von den grundlegenden Dingen, von der Basis. Er erinnert die Leser daran, warum sie überhaupt in diese Situation gekommen waren und warum sie sich zu Christus bekannt haben, obwohl die meisten von den Menschen dort ihn ja persönlich nicht gesehen und auch nicht erlebt hatten. Gerade in schwierigen Situationen oder wenn es immer länger her ist, dass man zu Christus gefunden hat und wenn der Alltag droht, das Besondere dieser Umkehr zu Christus vergessen zu machen, ist es wichtig, sich auf diese Wurzeln zurückzubesinnen und sich zu erinnern, warum man damals diesen Schritt denn getan hat, welche Gefühle und Gedanken einen bewegt hat, das Geschenk von Jesus anzunehmen. Petrus will, dass seine Leser sich zurückbesinnen, um darauf aufbauend die Folgerung für das Leben jetzt ziehen zu können. Unser Predigttext beschreibt dabei, was bereits Jesus im Gespräch mit Nikodemus betonte. Durch den Glauben an Jesus wird man neu geboren. Man wird ein neuer Mensch. So wie ich es erfahren habe, so wie es viele Christen vor mir und wie es viele Christen auch nach mir noch erfahren werden. Drei Begriffe prägen dabei die Worte des Petrus, unseren Predigttext. Und diese drei Begriffe begleiten diese Neugeburt. Sie sind lebendige Hoffnung, göttliche Kraft und grenzenlose Freude. Zuerst also lebendige Hoffnung. In Vers 3 und 4 schreibt Petrus: Wir sind neu geboren, weil Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, und jetzt erfüllt uns eine lebendige Hoffnung. Es ist die Hoffnung auf ein ewiges, von keiner Sünde beschmutztes und unzerstörbares Erbe, das Gott im Himmel für euch bereithält. Für Petrus, einen in Israel geborenen und in der jüdischen Kultur aufgewachsenen Menschen, beinhaltet diese lebendige Hoffnung die Hoffnung aus der Befreiung der Sünde. Die Gesetze und Regeln des Judentums haben Petrus ein Leben lang begleitet, und er wusste vermutlich auch schon, dass er sie niemals in seinem Leben wirklich halten konnte. Petrus hat in der Todesnacht von Jesus erfahren müssen, wie schwach er tatsächlich ist, und hat Jesus dreimal verraten, obwohl er doch am Tag vorher noch lauthals verkündet hat, er würde für ihn sterben. Petrus wusste genau, was Versagen bedeutet und dass es keinerlei Hoffnung gibt, wenn man sich allein auf das stützt, was man aus eigener Kraft leisten kann. Doch die Auferstehung von Jesus, von den Toten, hat ihm klar gemacht, dass Gottes Macht größer ist als jedes Versagen, größer ist als jede Sünde. Was kein Mensch erreichen kann, Gott kann es schaffen, dass wir nicht nur eine ewige Zukunft haben, sondern eine ewige Zukunft, die nicht berührt wird von unserer Sünde, von unserem Versagen, von unserem Egoismus oder unseren Schwächen. Jeder, der schon einmal erlebt hat, wie er versagt hat, wie Beziehungen in die Brüche gegangen sind, wie Hinterlist, Wut, Neid, Habsucht, Gier uns und unsere Mitmenschen zerstört haben, wird diese Hoffnung auf ein unzerstörbares Erbe wie ein Ertrinkender ergreifen. Aber die lebendige Hoffnung geht noch darüber hinaus. Petrus legt seinen Schwerpunkt auf die Hoffnung eines Lebens, das von keiner Sünde beschmutzt ist, weil dies für ihn in seinen Erfahrungen und seiner Kultur am wichtigsten war. Aber die Auferstehung Jesu begründet auch noch andere Arten der Hoffnung, die für Menschen wichtig sein können. Zuallererst ist das die Auferstehung selbst, die Überwindung des Todes an sich. Egal was ich tue, egal wie mein Leben verläuft, ob es im Guten oder im Bösen ist, egal ob es mit Freud oder mit Leid verbunden ist, Tatsache ist, mein Leben ist begrenzt. Die Endlichkeit des eigenen Lebens kann man ignorieren, kann man verdrängen, aber irgendwann kommt die Zeit, wo das Ende kommt, wo die Endlichkeit eine Rolle spielt. Und es gibt Menschen, die darunter leiden, denen das irgendwie bewusst ist, dass es irgendwann mal zu Ende gehen wird, die das Gefühl haben, etwas zu verpassen, die Angst haben, alt zu werden, bevor sie alles gesehen und erlebt haben, was es zu sehen und zu erleben ist. Solche Menschen jagen den Erfahrungen nach, immer wieder auf der Suche nach etwas Neuem, das später, wenn sie dann alt und gebrechlich sind, nicht mehr möglich sein wird. Auch für diese Menschen gibt es lebendige Hoffnung, dass das Ende nicht das Ende ist, dass man eine Ewigkeit Zeit haben wird, das Leben mit allen Facetten auszukosten. Und es gibt noch mehr Hoffnung. Für die Menschen, die sich allein oder als Außenseiter fühlen, die, die nicht akzeptiert werden, die, die aus dem Rahmen fallen, die keinen Platz finden, an dem sie sich zu Hause fühlen, egal warum. Auch für diese Menschen gibt es Hoffnung, dass sie bei Gott einen Platz finden, nicht mehr um ihr Recht kämpfen müssen, da zu sein, zu leben. Es gibt die Hoffnung, dass sie geliebt und akzeptiert werden, so wie sie sind, weil sie von Gott in dieser Art geschaffen wurden. Weil Jesus durch seinen Tod ihre dunklen Seiten gesühnt hat und seine Auferstehung zeigt, wie Gottes Vergebung Leben erzeugt. So vielfältig die Menschen sind, so vielfältig sind die Situationen, in denen diese Menschen von dem abgehalten werden, was Leben ausmacht. Durch die Auferstehung Jesu verkündet Gott, dass trotzdem, trotz allem, das Leben siegt. Dass er das Leben siegreich machen wird, durch alles Unglück, durch alle Widerstände hindurch, auch durch alles Negative hindurch. Durch den Glauben gibt es die Chance auf einen Neubeginn, darauf mit reinem Tisch neu zu beginnen, die Chancen, es besser zu machen als vorher. Das ist die lebendige Hoffnung, von der Petrus spricht. Und diese Hoffnung verändert nicht nur uns und unser Leben, sie gibt uns auch etwas, was wir vorher nicht hatten. In Vers 5 und 6 schreibt Petrus: Bis dahin wird euch Gott durch seine Kraft bewahren, weil ihr ihm vertraut. So erfahrt ihr schließlich seine Rettung, die am Ende der Zeit für alle sichtbar sein wird. Die Hoffnung setzt Kräfte frei. Weil Gott uns vergeben hat, brauchen wir uns nicht mehr von unserer Schuld bremsen zu lassen, weil wir erwarten dürfen, dass Gott uns aufnimmt. Wir brauchen keine Angst vor dem Versagen mehr zu haben, weil Gott uns liebt und uns auch kennt. Und Und deswegen brauchen wir auch nicht mehr daran zu zweifeln, ob wir denn wertvoll sind. Wir sind wertvoll. Weil Gott uns das Leben schenkt, kann der Tod uns nicht mehr drohen. Das hat zwei Konsequenzen. Einmal gewinnen wir damit das Selbstvertrauen und die Kraft, Dinge anzupacken, die wir vorher als unmöglich empfunden haben. Was das ist, hängt ganz von dem einzelnen Menschen ab. Es gibt viele Geschichten darüber, was Menschen erreicht haben, wenn sie einmal diesen Glauben an Jesus ergriffen haben. Es gibt Geschichten von Menschen, die in Sucht und einem Kreislauf von Armut und Aussichtslosigkeit gefangen waren und durch die Neugeburt die Kraft bekommen haben, ihre Sucht zu bekämpfen und aus der Belastung der Abhängigkeit und Armut auszubrechen. Es gibt Geschichten von Menschen, deren Beziehungen gestört, zerstört und belastend waren und durch die Neugeburt die Kraft gefunden haben, diese Beziehung entweder auf ein richtiges, ein gesundes Fundament zu stellen oder, wenn es nötig war, sie zu beenden und sich davon zu lösen. Es gibt Geschichten von Menschen, die in Lüge und Gewalt gefangen waren und durch die Neugeburt fähig wurden, die Wahrheit zu ertragen, die Wahrheit zu sagen, der Gewalt abzusagen und mit den Konsequenzen der eigenen Lügen fertig zu werden. Als letztes Beispiel für eine solche Änderung kann ich von mir selber erzählen, für das, was ich erfahren habe. Bei mir selbst war es eigentlich etwas viel Banaleres, aber trotzdem sehr Folgenreiches. Durch die Hoffnung, die Gott mir gegeben hat, wurde ich fähig, mich als den zu sehen, der ich bin. Weil Gott mir zeigte, wie sehr er mich liebte, wurde ich fähig, mich selbst zu lieben. Ich konnte akzeptieren, dass ich Schwächen und Fehler habe, dass ich oft irre und dass ich falsch liegen kann. Ich konnte aber auch sehen, wo ich gut bin, wo ich vielleicht sogar besser bin als andere, wo ich meine Stärken habe. Gott gab mir die Kraft, auf meinen Stärken aufzubauen und mich gegen meine Schwächen zu stemmen. Und weil ich lernte, mich selbst zu lieben, wurde ich auch fähig, andere zu lieben. Dadurch, dass ich lernte, meine Stärken und Schwächen zu sehen, wurde ich fähig, mich selbst besser einzuschätzen. Und das machte mich fähig, mit dem, was ich an Aufgaben hatte, mich besser einzubringen und mich so in meinem Leben einzusetzen, dass ich einen Unterschied machen konnte, egal ob im Beruf oder privat. Diese Wandlung in mir haben Menschen, die mich vorher noch kannten, ziemlich schnell bemerkt und sie waren erstaunt darüber. All das habe ich von Gott geschenkt bekommen und von all dem zehre ich auch heute, 36 Jahre später, immer noch. So kann ich dann heute sagen, dass Gott alles zum Guten gewendet hat, selbst wenn bei mir selbst nicht alles gelungen ist und dem Leben, das ich gehofft und geführt habe. Wenn man erstmal begriffen hat, was Jesus für einen getan hat, dann wird man nicht nur mit Hoffnung und Kraft erfüllt. Die Folge ist unbändige Freude. So eine Freude ist auch völlig normal. In Vers 6 und 7 schreibt Petrus, darüber freut ihr euch von ganzem Herzen. Und dann setzt er hinzu, auch wenn ihr jetzt noch für eine kurze Zeit auf manche Proben gestellt werdet und viel erleiden müsst. So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoller und beständiger erweisen als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob, Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Jesus für alle sichtbar kommen wird. Die Freude haben Menschen zu allen Zeiten empfangen. Auch die Mitglieder der Urgemeinde haben sie empfunden, als ihnen Jesus begegnet ist. Sie haben erkannt, welche Wendung ihr Leben genommen hat. Sie sind Gott begegnet und haben seine Liebe kennengelernt. Das war genug, um ihr Leben ein für alle Mal zu verändern. Und es war genug, um Freude zu empfinden. Aber Petrus spricht nicht nur von Freude. Er spricht auch von Proben und Bewährung. Hoffnung, Kraft und Freude sind die ersten unmittelbaren Konsequenzen der Begegnung mit Jesus und dem neuen Leben, das er schenkt. Aber langfristig kommt noch etwas anderes hinzu. Die Freude hält nicht sehr lange an, weil schon bald erlebt man Feindschaft, Druck, Gewalt, Zwang. Die Gemeinden, denen Petrus schrieb, haben das erfahren müssen. Die etablierten jüdischen Gemeinden lehnten den neuen Weg ab und auch die Römer begannen alsbald misstrauisch auf das entstehende Christentum zu schauen, das die Menschen in so merkwürdiger Art und Weise veränderte. Die Christenverfolgung setzte ein und für uns heute ist es kaum vorstellbar, welches Leid und Unglück dies mit sich brachte, zumindest bei uns im Westen. Es gibt Länder auf der Erde, wo dies immer noch geschieht. Aber auch heute, bei uns, in unserer Kultur, in unserer Zeit, ist das Leben im Allgemeinen, das Leben als Christ, kein Zuckerschlecken. Christen sind weder vor Schicksalsschlägen noch vor Krankheit noch vor Unglück geschützt. Auch die neue Basis in Jesus bewahrt sie nicht davor, dass Pläne misslingen, Vorhaben scheitern, Menschen versagen, Beziehungen zerbrechen und Streit den Tag bestimmt. So unglaublich wertvoll die Chance auf einen Neuanfang auch ist, es so gut es ist, mit einem reinen Tisch von vorne zu beginnen, eines schleppen wir immer, auch in dem neuen Leben, mit uns herum. Das sind wir selbst. Auch die Liebe, die wir von Gott erfahren haben, schützt uns nicht davor, rechthaberisch zu sein und auf andere herabzublicken. Rechthaberei führt zu Streit. Wir sollten eines Sinnes sein und sind es doch nicht. Wir sollen alle von demselben Heiligen Geist geleitet sein und hören doch verschiedene Dinge in den Worten, die er uns gibt. Wir sollen den anderen höher achten als uns selbst, schaffen es aber doch nicht, über unseren eigenen Schatten zu springen und unsere eigene Erkenntnis niedriger zu bewerten als die der anderen. Auch ich schaffe das nicht. Wir sind neue Menschen und doch steckt das Alte immer noch tief in uns. Und die Briefe im Neuen Testament bezeugen, dass dies auch bereits für die Menschen der Urgemeinde genauso gegolten hat. Und so findet das Leid auf viele Arten und Weisen den Weg in auch unser neues Leben, von außen und von innen. Wir leben noch nicht in Gottes neuer Welt. Die Tränen sind noch nicht getrocknet und Leid und Tod sind noch nicht verbannt. Scheitern, Verlust, Versagen, Tod, das alles ist die Folge. Das galt für die Menschen, die Petrus schrieb, das gilt auch für uns heute. Aber der Unterschied, das Herrliche an dem Geschenk, das Jesus uns gemacht hat, ist, dass wir jetzt ein Mittel haben, mit dem wir all das ertragen können. Mitten im Scheitern wissen wir, dass Gott da ist und unsere Wege gerade machen kann. Mitten in unserem Leben wissen wir, dass Gott uns helfen wird. Wir müssen lediglich Gott seine Aufgabe machen lassen. Das konnten die Christen der Urgemeinde erleben und das können auch wir heute erleben. Nehmen wir ein paar Beispiele. Zum Beispiel eine Meinungsverschiedenheit, wie das Wort Gottes auszulegen ist. Das kommt unter Christen ja fast täglich vor. Ob jetzt meine Erkenntnis die richtige ist oder die Erkenntnis meines Gegenübers, die irgendwie anders ist, das wird Gott erweisen. Im Glauben an Jesus habe ich es nicht nötig, mein Gegenüber zu überzeugen oder gar zu versuchen, ihn zu zwingen, meine Meinung anzunehmen. Ich darf und ich soll warten, bis Gott sich mit uns beiden hinsetzt und uns klar macht, wo wir beide falsch liegen. Das ist der Schritt, den Gott von mir im Glauben verlangt. Das ist das, was Petrus meinte, dass der Glaube sich bewähren muss und dass dieses ein Schritt ist, der dem Läuterung des Glaubens dient. Denn ich darf das Gericht Gottes nicht in meine eigenen Hände nehmen. Es gilt Folgendes. Ich darf und ich soll bei meiner Erkenntnis bleiben. Ich darf und ich soll nicht wanken in dem, was ich erkannt habe. Und ich darf und soll bei meiner Erkenntnis bleiben. Ich darf und soll nicht einfach sagen, dass mein Gegenüber Recht hat, wenn ich der Überzeugung bin, dass ich Recht habe. Aber das gilt auch für mein Gegenüber. Und das darf nicht dazu führen, dass ich mein Gegenüber zu meiner Erkenntnis zwingen muss. Ich muss mein Gegenüber stehen lassen und darf unsere Meinungsverschiedenheit nicht dazu nutzen, um Unfrieden und Streit über uns zu bringen. Gott wird in der Meinungsverschiedenheit irgendwann das Urteil sprechen und das wird er tun in der Zeit und so, wie er es für richtig hält. Bis dahin muss ich mein Gegenüber als Bruder und Schwester in Jesus betrachten und aushalten, dass er eine andere Meinung hat, eine andere Ansicht als ich. Das verlangt der Glaube von mir. Oder nehmen wir das Beispiel eines Verlustes. Da wird ein geliebter Mensch von meiner Seite gerissen. Sein Fehlen und die Leere, die das mit sich bringt, drohen mich zu überwältigen. Meine Tage sind erfüllt von Trauer und diese Trauer raubt mir die Kraft. Die Gedanken, was alles hätte sein können oder was ich alles versäumt habe zu tun, als ich noch die Chance dazu hatte, erfüllt mein Denken. Und das verhindert, dass ich mich auf die Gegenwart oder gar die Zukunft konzentrieren kann. So etwas erleben auch Christen. Das gehört zu den grundlegenden Erfahrungen des Lebens. Doch die Hoffnung und die Freude, die Jesus uns geschenkt hat, macht es möglich, auch diese Art von Trauer zu überwinden. Denn wir wissen, dass der Verlust nur vorübergehend ist und dass der geliebte Mensch nicht auf ewig weg ist. Eines Tages werden wir ihn wieder treffen und das in einem Reich, in dem kein Platz mehr ist für Trauer oder für Bedauern, für das, was man versäumt hat. Hier und jetzt empfinden wir den Verlust, aber die Hoffnung auf das, was uns durch Jesus geschenkt wurde, macht uns fähig, den Verlust zu überwinden und dann wieder in die Zukunft zu schauen. Oder nehmen wir als Beispiel Versagen. Da haben sich vielleicht andere darauf verlassen, dass ich auf bestimmte Art und Weise handle, dass ich für sie einstehe oder sie in etwas unterstütze. Doch aus welchen Gründen auch immer ist mir das nicht gelungen. Wegen Angst, wegen Schwäche, wegen Nachlässigkeit, Gedankenlosigkeit, aus welchem Grund auch immer. Ich habe nicht das getan, was ich tun sollte. Ich habe die anderen enttäuscht. Ich habe in meiner Rolle versagt, so wie Petrus versagt hat, als er für Jesus einstehen und ihn verteidigen sollte. Und dann ist mir dieses Versagen klar geworden und das Bild, das ich von mir selber hatte, wurde zerstört. Ich hatte mich als tollen, erfolgreichen, guten Menschen gesehen und ich muss erkennen, ich bin gar nicht toll. Ich bin gar nicht gut. Ich bin gar nicht mutig. Ich habe nicht nur die Erwartungen von anderen nicht erfüllt, ich habe die Erwartungen an mich selbst nicht erfüllt. Doch weil Jesus für meine Sünden gestorben ist, weil durch seine Tat Versöhnung und Vergebung möglich ist, ist dieses zerstörte Selbstbild nicht das Ende, nicht das Letzte. Wenn ich im Glauben auf Gott zugehe, mein Versagen erkenne und bekenne und offen bin mit mir und Gott, dann stellt Jesus an diese Stelle das Bild von mir, wie ich wirklich bin. Nicht der tolle Hecht, der alles kann oder alles weiß, sondern das schwache, aber geliebte Kind Gottes, dass es wert ist, dass Gott sich für ihn einsetzt. Alle diese Beispiele zeigen das Wunderbare, das Jesus getan hat. Es ist so, wie Petrus am Schluss unseres Predigtexts schreibt: Eure Freude ist herrlich, ja grenzenlos, denn ihr wisst, dass ihr das Ziel eures Glaubens erreichen werdet, die Rettung für alle Ewigkeit. Die Hoffnung auf die Rettung für alle Ewigkeit ist die Grundlage für alle Änderungen, die auch heute und jetzt schon möglich sind. Diese Änderungen kommen nicht automatisch und sind nicht einfach zu greifen. Es gilt in allen Fällen, sie im Glauben zu ergreifen, sie durch Zuwendung zu Gott zu erarbeiten. Aber viele Christen haben immer wieder gezeigt, dass die Hoffnung auf das kommende Reich Gottes keine Vertröstung ist, sondern die Basis für ein Leben, das durch den festen Grund, den Jesus uns bietet, ein Wachsen in den Himmel ermöglicht. Und das schon hier und heute. Amen.